Paul Rösche wollte es dann richtig machen. Er sagt, also wenn, dann müssen wir das gescheit und so. Da sage ich, nee, also das war das erste Mal, dass ich richtig Zoff mit ihm hatte. Da sage ich, da reicht der normale M3. Ja, also um die 911er da zu schlagen, in der Klinge, da reicht der normale M3. Machen wir einen gescheiten Motor dazu, das reicht. Ja, und der Cecotto sitzt drauf, das ist eine Bank, können wir machen. Trotzdem haben wir dann dort dieses Monster gemacht, den M3 GTR. Und da gab es dann auch ein memorables Treffen, wo die Leute sich getroffen haben und das Auto gesichtet haben. Und dann hat damals Hauk gesagt, da erinnere ich mich mit Spaß dran, ja, wir ändern das Reglement jetzt so, wenn man im Motorraum noch eine Zündkerze des 3-6-Zylinders sieht, ist zulässig.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und natürlich freut es mich, dass ihr selbst so kurz vor Ostern noch nicht genug von mir habt. Mein Gast heute ist auch schon wieder so ein Kandidat, bei dem ich schon kurz nach dem Berufseinstieg gedacht hätte, dass nicht mehr viel kommen kann. Denn nach seinem Studium ist er direkt in den Fängen eines gewissen Paul Rösches gelandet und als Aerodynamikingenieur konnte er sich gleich mal um die Formel 1 Autos von Brabham, Arrows und Benetton kümmern. Später war er für den BMW E36 Dreier Tourenwagen und vor allem als Projektleiter für den bisher einzigen Le Mans Gesamtsieg von BMW im V12 LMR verantwortlich. Danach ging es noch zu Aston Martin und danach war er auch noch Gründungsgeschäftsführer der Porsche Engineering Group. Das klingt alles nicht schlecht, oder? Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Dr. Ulrich W. Schiefer.
Klar, der Vater hat da schon prägend mitgewirkt. Er hat immer Baumaschinen, war dann nach dem Krieg natürlich wichtig, aus amerikanische Baumaschinen, um Deutschland wieder aufzubauen, so ganz große, Rückwärtskipper und Ähnliches. Wir sind da schon als Kinder drauf rumgeritten. Ich selber wollte eigentlich immer Autos bauen. Und dann war aber Energiekrise. Das vor Ihrer Zeit.
Kurz
Autobahn,
vor meiner Zeit.
Autobahnfreie Sonntage. Ja. Alles Mögliche. Staus an Tankstellen, was man gerade so ein bisschen am Horizont sehen können wieder. Dann habe ich mir überlegt, ist das eine gute Idee? Ja, wenn wir bald keinen Sprit mehr haben, dann ist ja Auto gar nicht so das Ding. Und ich habe gesagt, nee, doch, ich bin begeistert für Autos. Ich überlege mal, wie müssen die Autos dann sein? Und habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert, weil da ging es darum Aerodynamik, also wenig Luftwiderstand, Leichtbau, Kohlefaser, bla bla bla, all diese Geschichten. Und die Entscheidung, die hat getragen, die hat fast durchs ganze Leben getragen, muss ich sagen, bisher, durchs Berufsleben. Weil jetzt geht es gerade wieder verstärkt drum, ja, bei den Elektroautos, noch viel mehr. Also müssen wir noch mehr Leichtbau machen, schwere Batterie kompensieren, noch mehr Luftwiderstandsreduzierung.
Man kann noch mehr zumachen vorne, das ist ja, man braucht nicht diese Kühlflächen.
Absolut,
ne? Ja.
Das sieht man ja auch mit dem Mercedes, fantastische Leistung, unter die 02 zu kommen vom CW.
Der EQXX.
Genau. Ja, genau, aber ein Teil davon eben ist natürlich auch, dass du keine Kühlung mehr brauchst. Ja. Ja, das reduziert gleich mal 0,03 oder so. Ja. Also klasse. Also eigentlich das ganze Thema neu aufgekocht, aber jetzt in Bezug auf Elektro.
Haben Sie vor vielen Jahren das Richtige studiert? Wann haben Sie studiert? Das war dann in den 70ern, war die Energiekrise.
Ich habe studiert von 79 bis 84, war aber in der ganzen Zeit schon Daimler-Angestellter. Also ich habe das ganze Studium komplett bei Daimler verbracht.
Okay, was haben Sie da gemacht?
Lauter vorwärtsgerichtete Geschichten. Also ein Thema, das mich getrieben hat, waren Kohlefaser-verstärktes Kurbelgehäuse. Also man hatte die Idee, ein V8 zu machen, sozusagen aus Kohlefaser. Und das andere, da habe ich mich schon stark um die Aerodynamik gekümmert. Also Aerodynamik des Rades, da habe ich später dann auch promoviert. Ja, und das hat mich schon durchs Studium eigentlich dann beim Daimler getragen. Und dann Porsche. Porsche habe ich auch noch ein langes Praktikum gemacht. Habe die 924 GTS mit der Hand am Arm mit aufgebaut, die Sonderserie. Also richtig in der Werkstatt, eigentlich die Karosserieänderungen gedengelt und so.
Okay.
Und solche Geschichten. Das war so die erste Berührung.
Und stand dann im Raum Mercedes oder Porsche?
Ja. Ich bin aber damals, ich hatte eigentlich die Idee, ich will promovieren. Und bin dann einfach auf eine Aerodynamikmesse gefahren, habe meinen Campingbus vor die Halle gestellt und habe gesagt, hier bin ich, wer mich braucht, soll sagen, ich würde gern promovieren in der Aerodynamik.
Okay.
Und dann kam der damalige Aerodynamikchef von BMW und hat gesagt, das können wir machen, aber wenn Sie es nicht stört, das wäre Formel 1. Dann habe ich gesagt, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann war es tatsächlich so, bin dann bei BMW eingestiegen, also nach der Daimler-Zeit dann. Bei Daimler hatte ich auch mehrere Angebote, damals war auch spannend, Sicherheit insbesondere, solche Geschichten.
Ja.
Aber die Promotion, das hat es dann eben gemacht. Dann bin ich nach München gegangen damals.
Und Sie haben promoviert Aerodynamik im Formel-1-Team von BMW oder im Formel-1?
Ja, das war natürlich, ist auch keine gute Idee, sollte man nicht empfehlen, weil natürlich so ein Rennengagement kurzfristig erlebt unter Umständen, wie so eine Promotion braucht. Ja, und so war es dann tatsächlich. BMW hat den Ausstieg erklärt. Das heißt, ich stand dann da mit meinem Thema, hatte aber immer halt tolle Protagonisten. Und das war zu der Zeit, war das Paul Roche natürlich sensationell. Ich war ja einige Jahre ganz dicht bei ihm, habe aus Motorenbauen dort so ein bisschen gelernt. Und ich war aber der Fahrzeugmensch mehr. Und er hat ja das Fahrzeug eher so als notwendiges Übel gesehen, um den Motor außerhalb des Prüfstandes betreiben zu können. Das heißt, das hat ihn eigentlich nicht so sehr interessiert. Er war halt ein Motorenmann durch und durch. Und ich habe mehr und mehr die Fahrzeugseite eigentlich dann repräsentiert im Grunde genommen.
Inwiefern, ich meine, BMW hat ja eigentlich, wir reden von Mitte der 80er, logischerweise, glaube ich.
Das war dann so ab 85, ja. Da war ich dann Aerodynamiker für Benetton und für Brabham und für Tolman Hart.
Und ich meine, BMW hat ja im Endeffekt eigentlich nur in Anführungszeichen die Motoren geliefert. Inwiefern haben die sich um die Aerodynamik bei den Autos gekümmert? Zumal es ja drei Teams waren.
Ja, das war das Problem, das hat sich dann durchgezogen. Also BMW hat sich, Wolfgang Reitzle hat ja in seinem Blog hier die Emanzipation gegenüber Daimler in der Sonderklasse geschildert. Ja. So die Emanzipation aus dieser Motorenlieferantenrolle rauszukommen, das hat bei BMW halt lange nicht funktioniert.
Ah, okay.
Und das war eigentlich auch so ein Grund, wo ich dann später aus dem Motorsport raus bin, weil ich gesagt habe, das interessiert mich nicht, ich brauche ein Gesamtkonzept. Und das hatten wir ja dann bei Le Mans gemacht, also da muss alles passen, es muss integral sein, der Antrieb, das Fahrzeug und der Einsatz aus einer Hand, dann funktioniert es, dann können wir alle schlagen. Und BMW war halt lange Zeit in dieser Motorenlieferantenrolle im Grunde genommen. Schon bei Brabham damals, da hat Bernie Ecclestone den Ton angegeben als Teamchef mehr oder weniger. Und das ging später weiter, das war ja später dann auch mit Williams im Grunde genommen.
Ja, aber das ist eine coole Zeit, dann beschreiben Sie mal ein bisschen. Also wie sind Sie da in diese Teams reingekommen? Also sind Sie da von Team zu Team und haben mal bei der Aerodynamik zugeguckt oder haben sich um einen bestimmten Bereich nur gekümmert?
Es muss man anders aufziehen. Also im Grunde genommen, wenn dann Paul Roche damals, ich war der Jungingenieur, das Gefühl hatte, dass dieses Auto nicht es wert ist, seinen kostbaren Motor zu transportieren, dann ist er aktiv geworden und hat auch auf der Fahrzeugseite was gemacht. Das hört sich jetzt geringschätzig an, ist nicht.
Also, nee, das klingt
wenn ein Mensch, dem ich wirklich so viel zu verdanken habe und wo ich so große Hochachtung habe, ist unter anderem Paul Roche. Und ich habe ihm unendlich viel zu verdanken. Aber er war natürlich auf seine Art dann wieder schrullig ohne Ende. Also die Nockenerhebung von vorne bis hinten auswendig herbeten und sagen, wo es kritisch ist und das dann ändern, war sein Ding. Also und jedes Teil vom Motor so. Das heißt, da bist du dann da hilflos dagestanden und hast gesagt, boah, Wahnsinn, ja okay, ich versuche da mal gedanklich dran zu bleiben. Aber und immer wenn es so war, dass also das Fahrzeug nicht weiterging, dann war er sehr zurückhaltend, aber hat sich angeboten. Hat gesagt, also Leute, geht so nicht. Also Beispiel Brabham war so Wheelspin. Also wir hatten das Problem, der Turbomotor hat dermaßen explosiv die Leistung entwickelt, dass also tatsächlich bei weit über 200 die Räder durchgedreht haben. Und dann kam im Prinzip Gordon Murray damals, mit dem ich auch ganz gut oder befreundet bin mittlerweile, hat es zwar nicht so gesehen, aber der Paul Roche hat dann gesagt, also Monda, die Radl dran durch. Und zwar bei hohen Geschwindigkeiten, wo normal das Moment nicht reicht. Aber der ist dann mit den bis zu 5 Bar Ladedruck damals regelrecht explodiert und dann haben die Hinterräder durchgedreht. Das Auto hat zu stempeln angefangen bei jenseits 200. Okay, was war dann? Wir haben einen Yokogawa-Rekorder gekauft und damals der Dr. Brinkmann war der Elektromann, der elektronisch Zuständige, haben dann Wheelspin gemessen. Und das waren dann Platten, 20 Meter lang, analog mitgeschrieben und eben gesehen, dass die Räder durchdrehen. Und dann hatten wir daran gearbeitet, was kann man jetzt im Auto machen und auch natürlich, wie wird der Motor fahrbarer. Das war so an der Geschichte und es war echt verrückt, an der Rennstrecke diese riesen Schriebe zu haben, aber man hat dann relativ schnell nachgewiesen, ja, die Räder drehen durch.
Also, wie hat man das gemacht mit Sensorik am Auto? Weil das ist ja, da waren ja damals auch noch so riesen Kästen eigentlich, ne?
Ja. Das war, also wir waren dann immer ein Stück innovativer. Also das war ja eigentlich, wenn man heute über Digitalisierung redet, das war schon Digitalisierung. Mhm. Also das Auto hatte dann relativ schnell, und zwar wir reden jetzt tatsächlich über 86, 87, ja. ganz viele Sensoren im Auto und haben diese, es gab damals diesen japanischen Datenschreiber schon, der schnell Daten erfassen konnte, und haben diese erfasst und haben im Grunde genommen dann ja, gesehen, wie groß das Problem ist, wann tritt es auf. Also man konnte dann daneben den Ladedruck legen, den Drehzahlaufbau des Motors und dann direkt verfolgen, wo das Hinterrad anfängt durchzudrehen.
Okay.
Ja, also wie gesagt, das war, und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, der langen Rede kurzer Sinn, das war dann ja, also gesagt, also aerodynamisch, glaube ich, ist das auch nicht gut. Ja, wir haben zwar Leistung wie Zau, also im Prinzip deutlich über 1000 PS, aber wir machen hier nicht die Topspeed, was ist da falsch? Und das kam dann, weil er wusste, dass ich immer autotechnisch interessiert bin, hat gesagt, Schiefer, schauen Sie mal, da müssen wir was machen. Und so war ich dann relativ schnell Aerodynamiker. Und dann habe ich natürlich die Autos in den BMW-Windkanal geholt, habe auch spezielle Einrichtungen dafür gebaut damals. Das hatte noch niemand. Wir hatten 1:1 Maßstab, konnten wir die Räder drehen im Windkanal.
Das heißt, ah ja, okay, das ist ja auch.
Und so. Das ist beim Formel-1-Auto ist das das Essentielle.
Weil die frei stehen, die Räder, ne?
Absolut, ja, okay. Absolut. Das sind eigentlich 4 Pumpen im Grunde genommen. Die pumpen Luft in diesen Radspalt rein. Ja. Und das ist extrem wichtig im Prinzip für die Aerodynamik. Genau, also ein Stück weit BMW-Technologie rein in dieses Formel-1-Auto von den englischen Garagisten, sage ich mal. Und das hat auch relativ schnell funktioniert. Und ich hatte dann relativ schnell, war eigentlich sehr eng, emotional auch verbandelt mit BMW, hatte aber dann von den ganzen Teams auch Angebote, dann als Aerodynamiker komplett überzulaufen.
Ja.
Das wollte ich aber nicht, weil Aerodynamik allein war mir auch nicht genug und bin dann in München geblieben auf jeden Fall. Aber habe, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht mit denen zusammen da in England.
Und das war Brabham, haben die sich erst dagegen gewehrt eigentlich, dass sie gesagt haben, jetzt redet ihr uns da rein oder haben die gesagt, oh toll, endlich kommen wir mal günstig an den Windkanal ran? Weil das gab es damals ja sicher nicht bei Brabham. Ne?
Nee, gar nicht. Ach nee, und vor allem kein Vollmaßstab. Also die ganzen, wir sind ja heute noch im Maßstab und nicht im 1:1. Könnte ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil das war tatsächlich so am Anfang, ich war mehr oder weniger auch der Türöffner. Ich habe dafür gesorgt, dass die testen konnten. Da war ich quasi noch fachlich außen vor.
Ja, okay.
Aber relativ schnell haben die gemerkt, dass da halt mehr ist und wir haben dann mehr gemacht an der Stelle und auch wichtige Impulse dann gegeben.
Wie war Gordon Murray damals als Konstrukteur?
Ach, Gordon Murray war, er ist ein guter Typ. Man konnte es sich schwer vorstellen, dass er und Paul Roche es auch so gut miteinander konnten. Er war ja echt so ein bisschen verrückter, crazy. Also ich war das erste Mal in Brands Hatch, dann sind die Beatles vorbeigekommen, weil das seine Freunde waren, da mit diesem Yellow Submarine Rolls Royce.
Ja.
Also was man so aus dem Film kennt. Ich dachte, ich bin jetzt im Film oder was? So muss man sich das vorstellen. Also das war so ein bisschen zwischen Glamour und alles Mögliche. Aber natürlich auch ein guter Fachmann auf jeden Fall. Und ja, also das hat sich dann später fortgesetzt. Ich habe dann auch verschiedene Rollen damals noch mit übernommen gehabt bei dem McLaren.
Ja,
McLaren im Grunde genommen. Das war ja dann wieder eigentlich die Kooperation mit ihm.
Ja.
Genau. Ja, und aber waren dann auch harte Geschichten dabei. Dann ist man erstmals dann in Rio gefahren und dann hat die Kühlung hinten und vorne nicht funktioniert, weil die Leistung natürlich auch dauernd hoch ging. Also von Rennen zu Rennen teilweise hat man 80 bis 100 PS geschafft, okay. Weil einfach die Kraftstoffe, die man dann damals entwickelt hat, zusammen mit, ich weiß gar nicht,
Wintershall,
glaube ich, genau, einfach so klopffest waren, dass man einfach den Ladedruck einfach immer nur eine Schaufel drauf. Und dann musste der arme Fahrzeug mal natürlich gucken, wie er, ja, also wenn sie dann halt 1000 PS haben, dann müssen sie irgendwie 2000 PS Wärme abführen insgesamt und das musst du erst mal hinkriegen, dass du die Wärme aus dem Auto kriegst. Das war schon ein Major Undertaking und da ist man dann mit der Stichsäge an das Auto ran, an das neue und hat dann Löcher gemacht und gesagt, wir müssen fahren, ja, und das heißt, die Luft muss weg. Brachiale Methoden, aber musste ja sein.
Da kräuseln sich doch beim Aerodynamiker die Fußnägel, oder?
Ja klar, nur ich hab früh eingesehen, gute Aerodynamik nützt nichts, wenn du nicht fährst.
Ja.
Weil da hast gar kein CW, wenn du stehst. Und wenn der Motor in der ersten Runde überhitzt und kaputt ist, dann nützt alles nichts. Also das habe ich früh kapiert und ja. Und das war natürlich für mich die prägende Zeit auch. Ich habe später dann viele leitende Funktionen auch gehabt im Motorsport. Und da kamen natürlich dann auch so Geschichten schon dann im zweiten Jahr mit dem BT55, wo dann im Prinzip ja, ein Fahrer zu Tode kam damals in Le Castellet. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich nicht erleben. Also entweder ich ziehe mich raus aus dem Motorsport, aber in meinem Auto, das ich verantworte, möchte, soll keiner sterben. Das kann ich nicht verantworten. Und meine große Motivation beim Auto war ja eigentlich so ein bisschen von den Altvorderen, von Bosch und Daimler, der Motorsport als quasi beschleunigtes Testfeld.
Ja.
Und gleichzeitig aber schon auch ein Showcase für die Leute. Also schaut mal, was wir hier haben.
Ja.
Wir machen Hightech, wir können das und das hält auch und das ist gut. Und kauft bitte die Serienautos. Und die Technologie rüber zu den Serienautos war für mich ganz essentiell über die ganzen Jahre.
Was sind da so Kernbereiche? Also natürlich Aerodynamik wahrscheinlich, Kühlung,
also Effizienz.
Ja, genau.
Die Frage ist umdrehen, wo nicht?
Ja, okay, nicht.
Wir haben natürlich, wir haben über Radlager, wir haben früh angefangen mit Keramikradlagern rumzutun. Das ist genau, ja, wie jetzt zu sagen, Daimler EQXX, ja. Überall Reibung sparen, überall Widerstand sparen. Und ich sag mal auch dieses, den i3 anguckt, ein geniales Elektroauto im Prinzip.
Komplett
der hat genau die Rennsiege sozusagen auf die Serie übertragen und genau das führt zu der Effizienz, die dann so ein Fahrzeug hat, einfach weil es viel leichter ist und viel strömungsgünstiger in dem Fall. Aber ja, sicher, Aerodynamik war ein wichtiger Faktor, klar. Leichtbau, neue Materialien. Ja. Wir haben relativ früh natürlich mit Magnesium sowieso. Ich habe dann bei Prepem den Übergang mitgemacht vom hybriden Chassis, unten Aluminium, oben Carbon-Deckel. Dann im nächsten schon in situ komplett Carbon und dann die nächsten Entwicklungsstufen im Prinzip im Carbon-Chassis etc. etc. Ja, so ist eben durch das ganze Fahrzeug. Messtechnik hatte ich vorher genannt. Ja, das war natürlich, wir haben Datenmengen da schon geschaufelt, da haben sich alle nur die Haare zu Berge gestellt, aber mussten wir ja machen, sonst wäre es nicht gegangen zu der Zeit schon.
Wie war das mit Benetton und Arrows, also mit den beiden anderen Rennstellen? Haben Sie da ähnlich intensiv mit den Konstrukteuren gearbeitet? Oder?
Weniger, aber die waren natürlich, sagen wir mal, die waren schon, ich glaube, die waren richtig glücklich. Also die Prepem eigentlich schon auch, ja, dass da jemand ist, der sich darum kümmert, dass das vorwärts geht und dass die Motorintegration besser geht. Aber das waren ja quasi die, in Anführungszeichen, B-Teams.
Ja, okay.
Und die waren natürlich hellauf begeistert, dass im Prinzip da auch von der Seite noch Hilfe kam. Ich habe auch umfangreiche Windkanal-Sessions mit Aeros gefahren damals. Und die waren, das hat denen natürlich richtig was gebracht.
Ja, klar. Bei Benetton war damals Gerhard Berger der Fahrer kurz, ne?
Ja.
Haben Sie mit den Fahrern viel zu tun gehabt?
Ich hatte primär immer sehr viel zu tun mit den Entwicklungsfahrern.
Ja, oh, okay. Ja,
also
okay,
wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, später dann, als ich auch Tintop-Chef war, also für die Tourenwagen eigentlich weltweit den Einsatz zuständig war, da war ich natürlich immer näher an den Fahrern, mit denen man entwickelt hat. Und das war in dem Fall zum Beispiel der Motorrad- und Autoweltmeister Cecotto, wo du einfach, es gibt ganz viele, die 100% fahren. Und deswegen hatte ich auch nie Ingenieure fahren lassen, in dem Sinne, weil ich sage, einer, der mit 95% rumfährt, kriegt das Limit vom Auto nicht raus. Das heißt, du brauchst einen, der 100% fährt, aber einen geraden Satz rausbringt. Also, dass es Ingenieure verstehen. Ja. Und das ist nicht so einfach. Das ist sehr selten. Ja, da gibt es auch einen Sauber, da gibt es schon auch viele.
Ja.
Und das war natürlich damals in der Formel 1, war das Nelson Piquet.
Ah, okay.
Das war für mich natürlich, also das hat mich umgehauen. Also, der lag dann teilweise in der Box, weil er jetlag-mäßig unterwegs war. Und er hat da, bis die den Motor gewechselt hatten, Mittagsschlaf gehalten, dass er wieder fit war. Und dann hat ihn einer geschüttelt und der ist aufgestanden, ist in das Auto rein und hat die schnellste Runde gefahren. Ja, einfach so, buff. Und hat dann im Einzelnen gesagt, so, bei der Kurve habe ich hinten Wheelspin oder bei denen geht er mal übersteuernd weg. Sensationell. Ja. Insofern, also, das sind ganz viele Fahrer gewesen, aber das waren typischerweise die eine hohe Affinität auch zur Technik hatten.
Okay. Hat ihn eigentlich... Sie haben ja wirklich die ganze Bandbreite mitbekommen. Also ganz am Anfang Formel 1, wo die Fahrer sagen mussten, wann was passiert und die ersten Daten. Und jetzt sind ja eigentlich nur noch Technikmonster und Riesencomputerwände und sowas. Jetzt, also rein persönlich, welche Zeit hat Ihnen besser gefallen? Als Techniker wahrscheinlich das, wo man am meisten Daten rausbekommt, oder?
Nee, das kann man so nicht sagen. Nee, das hat alles seine Zeit gehabt und das auch später. Ich glaube, das kommt auch in Wellen.
Ja.
Im Prinzip die Wellen, wenn kommen, zum Beispiel, das war auch eine Diskussion, die wir oft hatten, als CAD kam.
Ja.
Also der Prepem BT55 war dann zum Beispiel, der war nur Teil im CAD. Der war Teil händisch gezeichnet und Teil im CAD. Und da passiert Ihnen dann Folgendes, dass Sie schlagartig eigentlich das integrierende Hirn des Handzeichnenden vergessen und das digital umsetzen und dann das Gesamtbild verlieren. Ja, da geht es auch darum, mir fallen da jetzt gerade immer so diese Roschen-Zitate, ein Bur träne zu schnell. Also wenn dann einer im CAD das Auto um 90 Grad weggedraht hat, hat er gesagt, Wunder, jetzt muss ich mal Brühen holen, hat er die Brille aufgesetzt und hat gesagt, okay, tun wir langsam, dreh mal zurück. Also so ein bisschen der Gesamtüberblick war dann weg. Also wir hatten so eine Phase, da hast du es fast verloren, weil diese CAD-Konstrukteure eigentlich nicht diese Integrationsfähigkeit hatten. Okay. Und dann erst in der nächsten Stufe ist dann so, wo dann das CAD im Prinzip dann den deutlichen Vorteil gebracht hat. Und so ist es auch mit den Daten heute. Datenmengen ohne Ende, natürlich jetzt versucht man Daten zu diskriminieren. Also welche kann ich denn weglassen? Das ist nicht die Frage, welche habe ich, welche muss ich angucken. Und das war auch da schon. Also immer Wohl und Weh und immer beides. Ja, da war also mein Credo auch war, raus an die Strecke. Ja, es nützt nichts, wenn einer nur vor dem Monitor sitzt den ganzen Tag. Wir müssen an der Strecke mal gucken, wie liegt das Auto, wie geht das alles.
Genau das, was Sie sagen, dass man eigentlich immer versucht, Daten zu sammeln und möglichst viel zu kriegen, ganz egal in welchem Bereich, aber eigentlich braucht man das vielleicht oftmals gar nicht. Oder einige Daten können auch vernachlässigt werden und müssen dann vielleicht mal rausgezogen werden, wenn bestimmte Dinge eintreten. Aber
ja, die große Kunst, und die war es damals und die ist heute erst recht, zu wissen, wo schaue ich. Ja. Ja, das heißt im Grunde, es nützt Ihnen nichts, wenn Sie sagen, Sie haben Terabyte an Daten. Ja. Das hatten wir dann in Le Mans, da hatten wir den Overkill mit insbesondere Toyota, die quasi einen großen Parabolspiegel aufgebaut hatten und dann im Großrechner in Japan direkt online gerechnet haben. Klar, das kannst du nach Ultimo treiben. Aber am Ende brauchst du eigentlich Leute, die oder in Zukunft auch KI natürlich, künstliche Intelligenz, die es dann beurteilen können. Okay. Die auch sagen, wo schaue ich hin? Ja. Was sehe ich da?
Und am Ende des Tages, wenn die Boxengruppe pennt und die Reifen nicht schnell genug wechselt, nützen die ganzen Daten nichts, ne?
So ist es, ja klar.
Sie haben nach diesem Formel 1, wie ging es dann weiter? Also Sie haben die Angebote von den Teams ausgeschlagen, als
Aerodynamiker. Nach England zu gehen, ja. Ja, ich bin dann relativ zügig auch unter anderem im Formel 1 Team dann gewesen, wo es dann früh darum ging, im Prinzip das Nachfolgeengagement zu machen nach dem Ausstieg von BMW. Mhm. Und da hat man ja zunächst einen 12-Zylinder-Motor entwickelt und da hatte ich dann auch auf der Motorentwicklungsseite natürlich ein paar Jahre Gelegenheit, das mal genauer anzugucken. Und ja, aber ich hatte dann schon mehr auch Verantwortung Richtung die Tourenwagen. Habe auch BMW ja dann fast 10 Jahre in der FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, das ist ja quasi die gesetzgebende Einheit, die in Paris sitzt, Place de l'Étoile, bin ich da hinfahren einmal im Monat und habe BMW dort vertreten. Das heißt, für mich ging es dann immer auch mehr so ins Gesamtengagement rein. Aha. Und da zählt natürlich auch das Reglement, da zählt natürlich auch das Aufsetzen des ganzen Engagements, all diese Geschichten und habe mich da mehr in die Richtung auch noch reinentwickelt, zur reinen Technik. So schon die Ambition, an jeder Stelle am Auto theoretisch auch selber entwickelnd eingreifen zu können, aber mehr und mehr die Gesamtsicht aufs Engagement.
Ja, okay. Sie waren damals schon Leiter der Rennwagenentwicklung, oder?
Ich bin 92, dann bin ich Leiter der Tourenwagenentwicklung und Einsatz weltweit bei BMW.
Okay.
Also da war im Prinzip, ja, das war auch eine verrückte Zeit. Da hatten wir bis zu 100 Tourenwagen gebaut in der Saison und die bis zu 30 internationalen nationalen Rennen, so muss man sagen. Also international, weil viele Länder in der Welt, aber eben nationale Meisterschaften.
Ja, und das war ein schweres Erbe, ne? Der erfolgreichste Tourenwagen, glaube ich, immer noch der Welt, ne? Der E30.
Den E30 habe ich noch mitbekommen. Konnte ich aerodynamisch mich dann verwirklichen.
Okay.
Wir sind dann mit dem E30, der erste 2,5 Liter Tourenwagen, der auf der Avus über 300 ging.
Das war meiner. Also das war mit diesem großen FINA-Schriftzug, glaube ich, ne?
Ja, das war zu der Zeit. Und das war auch da als Quester auf dem Dach durchs Ziel. Hat eine Wertung bekommen auf dem Dach.
Ja, genau.
Und da konnte ich dann zuerst mal den Sack zubinden, was die Aerodynamik angeht. Okay. Ich habe eigentlich das Know-how aus der Formel 1 im Prinzip dann schon übertragen auf das Serienauto. Serienauto im Grunde, ja, Serienkarosserie. Und wir haben dann sehr intensiv zum Beispiel mit Radblenden und so gearbeitet. Und dann war es tatsächlich so, wir konnten damals an dem 23-16 an dem Daimler vorbei, über 300, 303, glaube ich, hat er dann auf der Avus geschafft. Das war für mich so nach dem Motto Haken dran bei der Aerodynamik.
Ja. Fast jetzt wie viel da bei dem Wagen drin war? Und das muss man sagen, ist ja aus heutiger Sicht echt eine Schrankwand. Ne?
Bei der E30-Überarbeitung zum M3.
Ja, da mit dem flachen, klar, mit dem also die haben schon viel gemacht, aber das Basisauto war ja...
Ja, klar, schon absolut. Ja. Nee, Aber das Basisauto, das hat eigentlich hinten und vorne nicht gepasst an der Stelle, hat zu viel Widerstand gehabt. Das hat ja auch Wolfgang Reitzel da ausgeführt gehabt, nur mal, wenn man sagt, okay, dann haben wir einen draufgeschalten sozusagen und haben da mehr gemacht. An der Ecke auch, übrigens ja dann auch mit der Elektronik waren wir ja dann weit vorne. Ja. Sagen wir Thema Peilstäbe versus Park Distance
Control. Ja, das freut mich, dass Sie das Interview gehört haben.
Ja, gut, ich meine, ich kenne die natürlich aus der ersten Hand, die Diskussion. Ja. Die hat man ja direkt in Persona geführt. Und, ja. Das hat dann für mich eine wichtige Rolle gespielt. Also Wolfgang Reitzel hat für mich eine wichtige Rolle gespielt. Das war ein anderer Mann jetzt bei der BMW, der für mich natürlich, für den ich viel tun konnte, aber er für mich auch sehr viel tun konnte. Und was wahrscheinlich auch zusammenhängt von der Denkstruktur her, ist so ein Paralleldenker, ja, im Gegensatz zu den Sequenzielldenkern. Das heißt, es muss alles eigentlich relativ schnell, müssen die Fakten auf den Tisch. Und das haben wir da im Prinzip an mehreren Stellen. Das war dann auch Le Mans zum Beispiel ausschlaggebend, wo dann eigentlich, wie soll ich sagen, sehr, sehr gutes Verständnis da war, einfach weil diese gleiche Denkstruktur da war.
Das ist mir nach dem Interview auch bewusst geworden. Und ich glaube, der hat recht hemdsärmlich schnell Entscheidungen gefällt, wo er dann noch hintergestanden hat, oder? So eigentlich diese Motorsport-Denke im Serienbau.
Ja, könnte man so sagen. Das hat mit diesem Paralleldenken zu tun. Ja. Ja, dass man sagt, ich nehme ganz viele Parameter gleichzeitig mit und die will ich bitte schnell haben, ja, und kann dann auf der Basis mit einer relativ hohen Präzision eigentlich schnell Entscheidungen treffen. Und das Ganze natürlich gepaart mit dem Gefühl für den Markt. Mhm. Das ist dann so das Nächste, dann, dass typischerweise in den Entwicklungen sitzen ja nicht unbedingt Leute, die im Prinzip im Königshaus groß worden sind oder so. Und jetzt willst du da aber, was weiß ich, in Maybach oder was machen, wo die Könige nachher mitfahren oder auch ein Siebener Stretch. Und hast das ja nie erlebt. Wie auch immer, ich kenne jetzt das Elternhaus von Reitzel nicht im Einzelnen, aber er hat das früh verstanden, wie solche Leute ticken.
Okay.
Ja, und die solche Autos kaufen. Und das war für mich natürlich auch eine tolle Gelegenheit, ihm da über die Schulter zu schauen und später dann natürlich mit ihm zusammen auch bei Aston und so, bei den englischen Firmen da was zu bewegen. Das war schon auch spannend, auf jeden Fall.
Was war Wolfgang Reitzel sonst so als Typ? Wie hat er so auf Sie gewirkt? Weil das war ja, also nach dem Interview, so ein ziemlicher Überflieger vom Tempo her, ne? Was er alles super schnell im Vorstand gelandet.
Das ist genau das Problem. Natürlich diese Tieflochbohrer im Prinzip, da dauert es ja eine gewisse Zeit. Ja? Du brauchst im Prinzip, bis du die ganze Nockenerhebung eigentlich durch hast, das dauert eine gewisse Zeit. Ja. Wenn du aber eigentlich die großen Entscheidungen schnell machen willst, dann brauchst du diese Paralleldenke. Mhm. Und das hat mir ohne Ende getaugt. Also okay, genau, okay, ja, das war mein Ding und das habe ich immer an der Stelle geliebt und mit ihm auch gerne betrieben, in den Projekten, in denen ich drin war.
Sie haben eben, ist ein Stichwort gefallen mit dem Peilstab versus Elektronik bei BMW. Mhm. Also es geht da um die Mercedes S-Klasse W140, wo die Peilstäbe noch hinten rauskamen und Wolfgang Reitz, wer es noch nicht gehört hat, hat sich in meinem Interview ein bisschen darüber noch lustig gemacht, dass bei BMW immer gesagt wurde, guck dir die Bauern bei Mercedes an, wir haben schon Elektronik, bei uns piept es. Mhm. Sie waren ja die Verfolger eigentlich von Mercedes oder die Mercedes da jetzt angreifen wollten. Gab es da irgendwie nur so ein bisschen Häme, dass Sie gesagt haben, guck mal, wie weit wir jetzt vorne sind? Oder wie war damals die Stimmung bei BMW, wenn Sie das so miterlebt haben?
Das trifft den natürlich jetzt den Nagel auf den Kopf, weil ich kam ja quasi von Daimler. Ja, ich kam stimmt, ja von Daimler stimmt, zu BMW. Ja. Und da war es dann so, bei Daimler war dann sozusagen Fünflenker, Raumlenkerachse, Babybenz, Euphorie. Also im Grunde genommen Euphorie, Chance eigentlich in ein sehr gekonntes, nächstes, in eine Unternehmensphase reinzugehen, wo eigentlich Erfolg ganz vorne ist. Und ich habe eigentlich festgestellt bei der Mannschaft, also ich sage, der damals beim Daimler den Hof fegt hat das mit einer gewissen Würde und Ethik getan, weil er gesagt hat, ich fege halt hier den Hof, wo das beste Auto der Welt entsteht, fertig. Ja. Übrigens, wo es auch erfunden worden ist, wer es nicht weiß. Ja. Punkt. So, also das heißt, das war abschließend sozusagen, dass man gesagt hat, das ist es jetzt. Und jetzt kam ich nach München. Und München, das habe ich gleich gemerkt, also das ist irgendwie, das war alles, meine Tochter würde sagen, fluffiger. Also das war alles mit weniger Schwere und vielleicht mit mehr Dynamik, aber auch so eine Bedenkennummer. Ja, da war dann dieser E30 und E30, man hatte ja in der kleinen Klasse eigentlich überhaupt die erfunden. Ja, ich habe übrigens dann darüber geschrieben, über diese Ikonen, die man gemacht hat. Und die Dreierklasse ist ja eigentlich bei BMW erfunden worden. Jetzt kommt der Daimler da rein und stellt da ein Auto hin. Und das Auto war an manchen Stellen einfach technisch vorne. Ja. Zum Beispiel einfach in der Aerodynamik war Daimler weiter. Ja, ich hatte ja dann vorher auch in der Aerodynamik bei Daimler arbeiten dürfen. Da hat man halt schon früher angefangen mit der Aerodynamik. War dann auch früh so, das wissen die heute die wenigsten, auf dem der große Windkanal oder der Modellwindkanal der Uni Stuttgart damals war auf dem Daimler-Gelände da in Unterzürichheim.
Okay.
Und im Prinzip, da gab es eine gemeinsame Nutzung dieses Windkanals. Da haben andere Hersteller aber noch gar nicht dran gedacht, was das überhaupt ist, ein Windkanal oder was sowas braucht. Ja. Haben die eigentlich schon Modelluntersuchungen gefahren. Und das waren eigentlich in dem W200, weiß ich es gar nicht mehr, in diesem Baby-Benz.
Ja, eigentlich 201.
Schon, genau. Ja. Und dann aber hat man eigentlich schon gesehen, dann hat der BMW zum Sprung angesetzt. BMW hat dann gesagt, Elektronik. Jetzt müssen Sie aber überlegen, jetzt war ich in konstruktiven Bereichen. Also ein Spruch, den gab es übrigens auch bei BMW, was man auch mechanisch kann, fasst man nicht elektrisch an. Sie können sich mal vorstellen, was das für... Boah, was das für eine Kulturrevolution war. Und sagt, was willst du jetzt mit deinem blöden Elektromotor an der Stelle?
Ja.
Und es war gerade dann damals 7er BMW mit irgendwie 26 Komfortmotoren, was weiß ich, Sitzverstellung, bla bla bla. Da sind Revolutionen abgelaufen. Aber die Revolution hat BMW damals, aus meiner Sicht zumindest, früher angefangen.
Ja, absolut. Weil ich finde, wenn man heute sich in so ein BMW setzt und allein diese Check-Control da drückt, ne, mit den ganzen Leuchtdioden, da weiß man schon, was los ist.
Aber BMW in der Zeit, wenn Sie sagen, wie hat sich das für Sie angefühlt, BMW ist dafür gebasht worden.
Ja.
Also bei mir war ja dann, Sie können sich vorstellen, weil ich, Schwabe, habe bei Daimler angefangen, mehr oder weniger meine erste Erfahrung zu sammeln und gehe dann so ausgerechnet zu BMW. Und dann war dann eher Häme. So nach dem Motto, elektronisch Klump, geht doch nicht. Ja, ist doch alles, ja, ist nicht zuverlässig. Mhm. Kann nicht die Lösung sein auf die Dauer. Das heißt, BMW hatte am Anfang, boah, es war schon schwer, finde ich. Ja, weil die Journalisten haben so geschrieben. Haben geschrieben, ja, und haben sich da viel getraut. Das funktioniert doch alles so nicht. Das muss doch mechanisch mehr und so. Und dann waren aber halt schon Leute da, die da dran geglaubt haben. Und dann gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie durchstehen. Da müssen wir jetzt irgendwie hin. Und da hat natürlich der Motorsport dann auch immer wieder eine Rolle gespielt. Also der E30 M3, das war natürlich essentiell wichtig damals für BMW, um aus dieser Ecke rauszukommen.
Ja. Es gibt ja auch so einzelne Komponenten. Jetzt ist ja Paul Rosche, also ich finde auch, wenn man Interviews mit ihm sieht und auch wie Sie ihn jetzt so beschreiben, das ist halt so ein Bayer, wie er im Buche steht eigentlich. Ne? Jetzt gibt es mal her und so. Und also egal, wer ihn zitiert. Und ich meine, der hat natürlich auch, kommt aus diesem Motorenmechanik-Zeitalter, war der für sowas aufgeschlossen, wenn das dann immer digitaler wurde? Also hat der die Vorteile erkannt oder hat er auch gesagt, oh, lass das doch mal ein bisschen mechanisch bleiben?
Also er war natürlich so, er war so ein Mensch, und da ist vielleicht dann an der Stelle ähnel ich ihm, allein durch sein Idiom ist er unterschätzt worden. Allein, dass er
ja, genau, genau
das, bayerisch wandelt.
Ja, ja.
Und er sagt so nach Motto, ja, da hat mancher gedacht, der ist auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Aber wer das gedacht hat, der hat nicht gut ausgeschaut später. Der muss das büßen in der Regel. Nicht, weil er so ein Böser war, sondern er hat es ihm auf der Rennstrecke gezeigt, wer hier langsam ist. Und ist bei mir auch so. Und ich nutze das auch ganz gern. Also ich habe auch nie versucht, komplett das Schwäbische abzulegen. Ich bin auch vollkommen happy mit Württemberg. Und andere können besser sprechen wie ich. Das kann schon sein. Aber ist halt so. Nee, und das ist nicht so gewesen. Also der Mann war offen in einem Maße, das kann man sich schwer vorstellen. Mhm. Also in dem Moment, wo der erkannt hat, dass es irgendwas bringt zum Ziel, da ist der ab wie Schmidts Katze. Also ging es dann nur vorwärts und sagte, macht mal.
Ja.
Das war zum Beispiel bei dem Datenrekordern damals, als man die Wheelspin-Geschichte da analysieren wollte. Da gab es kein Halten. Ja, voll drauf mit Gebrüll. Natürlich. Und das ist das, wenn du Höchstleistung erbringen willst. Das war für mich auch immer dann maßgebend. Und da waren die alle, also die speziell die Personen, die bei BMW für mich auch wichtig waren, in der Hinsicht ähnlich. Da zählt übrigens auch, und das ist in dem Fall ja sogar mehr ein Betriebswirt Kalfell mit rein damals,
der auch
eine wichtige Rolle noch gespielt.
Damals der Leiter der MGmbH, ne?
Genau, ganz genau. Ja. Der auch so unterwegs war, auch unterschätzt eher so zunächst. Und dann aber in zweiter Sicht, scharfer Denker, was bringt den Erfolg? Und wenn erkannt, was den Erfolg bringt, drauf mit Gebrüll.
Ja.
So, und das hat mich getrieben durchs ganze Leben. Das mache ich heute noch so, dass ich sage, was ist unser Ziel? Und das, was wir brauchen, aber nicht mehr Komplexität.
Ja, genau.
Das ist auch so. Ja. Also diese, im mehr, viel hilft viel. Nee. Also Komplexität ist des Teufels. Wenn sie es nicht brauchen. Mhm. Wo sie sie brauchen, müssen sie beherrschen. Und wenn sie es nicht brauchen, müssen sie beherrschen, dass sie sie weglassen.
Das ist gut. Also das ist auch das, was Professor Indra immer predigt, diese Simplizität des Motors und dass man es möglichst einfach halten soll, aber trotzdem an entscheidenden Bereichen technisch nachrüsten muss.
Ganz genau.
Das ist ganz interessant, ich denke. Sie haben damals dann bei der MGmbH, war ja Ihr Baby, jetzt sind wir da so ein bisschen fast von abgekommen, nicht der E30, sondern der E36, das SDW-Auto.
Ja gut, das war eine heiße Zeit damals. Da hat dann, ich weiß noch, wir sind DTM-mäßig unterwegs gewesen und dann hat Kalbfeld damals gesagt, und Reizle sind auf mich zugekommen, ob ich quasi der Tourenwagenchef werden will. Wir steigen in die DTM ein.
Ja.
Da gab es aber mehrere Komplikationen an der Stelle. Es hat auch mit zu tun gehabt, natürlich, dass BMW diese Sportlichkeit schon immer in die ganze Welt raustragen wollte. Und dann war sozusagen dieses DTM schon eng. Das heißt, man hat relativ kurzfristig entschieden, aus der DTM dann doch nicht in die DTM reinzusteigen mit dem Werksteam. Ich war schon voll in der Planung im Grunde genommen. Ich habe ja Nürburgring das Werksteam mit aufgebaut dann. Und da haben wir kurzfristig gesagt, machen wir nicht. Aber die internationale Nummer stärker fahren, das heißt den Super Tourenwagen, da hat die Fiat dann ein Reglement gemacht, das weltweit eigentlich fast eingesetzt wurde. Und da hat man dann eben schnell ein Auto drauf gemacht. Und das war auch sehr herausfordernd, weil da hat man dann mehr oder weniger keine Zeit mehr gehabt. Es war schon kurz vor der Saison und musste gucken, wie man da was macht. Und die Händler schreien natürlich und sagen, wir brauchen was.
Sie hat ja nicht so mehr dann dadurch auch die Chance, den so stark zu modifizieren wie jetzt den E30 damals. Ne? Also karosseriemäßig, der E30 ist ja, wo der Motor viel weiter in den Innenraum gerückt ist. Die schräge Heckscheibe, was wir schon gesagt haben, der hochgesetzte Kofferraum. Das konnten Sie ja beim E36.
Zunächst mal muss man ja das Zwischenschritt sehen. Es gab dann eine durchaus sehr vergnügliche Saison dann. Weil man, also wir wären ja nicht wir gewesen damals, wenn man gesagt hätte, jetzt haben wir da das DTM oder halbwegs entwickelt, das muss man es irgendwo dann auch noch mal sehen lassen. Und dann hat damals der ADAC diese GT-Meisterschaft hochgezogen.
Ja, stimmt.
Und hatten dann dringend nach Autos gesucht. Und dann sind die vorstellig geworden bei uns da in München und haben gesagt, ja, wir wollen das hochziehen. Wollt ihr dann jetzt nicht mit, wenn ihr keine DTM macht und so? Dann sind wir da rein. Und das war durchaus vergnüglich, weil da haben wir vorwiegend die Porsche-Leute getroffen. Das war ja auch, ich hatte auch eine natürliche Affinität. Klar, Unternehmen hier in Württemberg und war ja auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Praktikum. Aber da bin ich das erste Mal dann gegen Porsche angetreten sozusagen. Und das war jetzt meine Aufgabe sozusagen, dieses Auto zu konvertieren aus dieser Form, aus dieser DTM-Geschichte raus in diese Ding rein. Und dann entstehen die M3 GTR. Und das war durchaus vergnüglich, weil damals Paul Roche wollte es dann richtig machen. Er sagt, also wenn, dann müssen wir das so gescheit und so. Da sage ich, nee, also das war das erste Mal, dass ich richtig Zoff mit ihm hatte. Da sage ich, da reicht der normale M3. Ja, also um die 911er da zu schlagen, in der Klinge, da reicht der normale M3. Machen wir einen gescheiten Motor dazu, das reicht. Ja, und der Cecotto sitzt drauf, das ist eine Bank, können wir machen. Und trotzdem haben wir dann da dieses Monster gemacht, den M3 GTR. Und da gab es dann auch ein memorables Treffen, wo dann die Leute, das war noch vorher, wo die Leute sich getroffen haben und das Auto gesichtet haben. Und dann hat damals Haug gesagt, da erinnere ich mich mit Spaß dran, wir ändern das Reglement jetzt so, wenn man im Motorraum noch eine Zündkerze des 3-6-Zylinders sieht, ist zulässig. Das wäre dann dieses DTM-Auto quasi gewesen. Und auf jeden Fall, das Auto haben wir dann fertig gemacht. Cecotto ist gefahren und die Sabine Schmitz im Prinzip hatte, und das hatte ich dann noch mit durchgesetzt, weil ich war auch Gruppe N zuständig, also den normalen, quasi seriennahen M3 Gruppe N. Und in dem Team sind wir dann da drin. Und dann war es tatsächlich so, dann haben wir uns irgendwann den Spaß erlaubt im Nürburgring. Haben wir dann gesagt, so, jetzt drehen wir um. Die Sabine Schmitz fährt im M3 GTR und Cecotto im Gruppe N.
Ja.
Und das ist memorabel, das können Sie heute noch gucken. Cecotto hat im M3 Gruppe N den GT-Lauf am Nürburgring gewonnen. Die Sabine Schmitz war natürlich dann mit dem GTR auch gleich dahinter. Aber das war natürlich so eine Geschichte zwischen Paul Roche und mir. Und dann sagt sie, ihr habt doch gesagt, also M3 Gruppe N mit Cecotto drauf, das reicht vollkommen. Also das war so eine vergnügliche Zwischensaison. Das Auto war natürlich eine Wucht.
Ja.
Hat da auch Spaß gemacht, das zu machen, das große Auto dann. Aber hat natürlich dann, ist ja eingeschränkt, damals beim Team Isert und mit dem Werksteam getrieben worden.
Mhm.
Das war ja auch das Spezifikum. Das Werksteam droben am Nürburgring hatte dann den M3 GTR eingesetzt mit Cecotto und mit Sabine Schmitz. Und Isert eben auch zwei Fahrer. Genau. Ja, und dann ging es drum. Ja, dann haben wir einen relativ seriennahen super Tourenwagen gebaut für 93. Mhm. Und war trotzdem eine Granate. Also wir haben im Grunde, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber da hat BMW dann am Ende der Saison eine Anzeige geschalten, Süddeutsche Zeitung, wo alle Ländermeisterschaften aufgezählt waren. Es waren irgendwie gegen 15 Meisterschaften, die wir gewonnen hatten.
Okay.
Aber der 2-Liter-Wagen war dann schon später auch relativ komplex. Also da sind ja andere, die komplett gebaute Motoren gemacht haben, also Motorblöcke geteilt haben und dann wieder zusammengeschweißt mit dem Laser. Also extreme Maßnahmen haben wir zwar nicht gemacht, weil auch so die Meinung, das ist mehr der Kundensport, ging bei uns relativ konventionell her, aber wir wussten halt, was wir tun eigentlich.
Beeindruckendes Auto.
Dann kam so langsam die Entscheidung hoch, wir wollen, übrigens habe ich zu der Zeit schon immer öfters auch Serien.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben da das auch die Carbon-Entwicklung schon vorangetrieben.
Ja.
Ne?
Ja,
ich
meine,
das war, wir reden von Anfang der 90er eigentlich, also was ja sehr extrem früh war im Serienbau. Also bei der MGMBH sieht man jetzt ja immer die Carbon-Dächer oder hat man dann ja schon irgendwann gesehen beim E46,
CSL. Ja, heute zumindest. Bei BMW überall.
Heute ist es überall, ja,
genau. Sind Verstärkungen in der B-Säule und so. Ja, da haben wir natürlich auch, ich meine, in Berlin starb Keith Odor damals im Nissan. Das war ganz wesentlich für die Entwicklung des Side-Impacts. Da ist nämlich damals, ich weiß nicht mehr genau, ich war es ein Audi, also den hat es gedreht und im Prinzip ein anderer Supertourenwagen fuhr voll in die B-Säule.
Ja.
Und die ist so weit, trotz Überrollkäfig, so weit introdiert, dass der Fahrer starb. Das sind natürlich so Dinge, die haben mich ohne Ende zunächst mitgenommen, mhm, und dann aber auch gesagt, ja, das, wie machen wir das in der Serie?
Mhm.
Ja, wie kann man das, was wir da jetzt lernen, umsetzen? Deswegen war das immer öfters, dass ich dann auch in Projekten war Richtung Serienfahrzeug und versucht haben, alles das, was ich da gelernt habe, darüber zu nehmen.
Okay.
Anderes Beispiel, also ich hatte eingeführt damals sowohl beim Formel 1 als auch beim Tourenwagen dann zum Beispiel Kühlerjalousien. Das hat man dann später beim 5er BMW in die Serie gebracht.
Ja, also jetzt ist es wirklich
Regeltechnik,
ja, ja,
klar.
Ja.
Also nur so ein Beispiel. Also das hat mich immer gekickt. Der Rennsport allein, wichtig, gut, ja, schön, auch Spaß und Spiele, aber Prüffeld für die Serie im Grunde genommen. 1995 ging es dann schon dann drum, da ging es dann Richtung für Williams im Prinzip einen Motor zu machen in der Formel 1. Und obwohl ich die Motorentwicklung da intensiv mitbetrieben habe, auch in diesem Kernteam mit drin war, hat mich das eigentlich nicht so interessiert. Ich habe gesagt, nee, ich möchte dann lieber gucke ich, dass ich jetzt mal Zeit mehr in der Serie verbringe und dann mal schauen, wie ich weitermache.
Okay.
Und dann bin ich in die Technik GmbH gekommen und da war ich dann Chef für die Karosserie, Sicherheits- und Interieurentwicklung. Und da gab es dann auch ein Vorentwicklungsauto, das dann später mehr oder weniger Einfluss in den i3, also im i3 eigentlich dann auf die Straße kam in irgendeiner Weise.
So früh haben Sie da schon dran entwickelt?
Oder das, quasi das hat mich dann selber, fand ich spannend, weil ich bin ja dann irgendwann, habe BMW verlassen Richtung England.
Ja.
Und da war das Thema in der Schublade. Und es kam ja dann nochmal zwei Jahre oder drei Jahre später dann sozusagen plötzlich wieder aus der Schublade und wurde dann zum i3 sozusagen.
Da habe ich übrigens schon so hin und wieder mal gehört, also dass ganz viele Sachen auch aerodynamisch schon lange in der Schublade lagen bei vielen Herstellern. Also auch bei Mercedes lagen schon sehr früh Aerodynamikstudien für normale viersitzige, fünfsitzige Personenwagen in der Schublade, die eigentlich weit, weit voraus waren, was man jetzt bräuchte an CW-Werten und auch an Verbräuchen und so, wo aber damals gesagt wurde, nö, wir brauchen einfach mehr Leistung und wir bauen größere Motoren und Energie ist nicht das Problem. Aber das finde ich ganz interessant und auch wenn Sie jetzt sagen, also es gab schon sehr früh diese i3-Entwicklung eigentlich oder die Basisideen dafür, die lagen schon lange in der Schublade. Also manchmal frage ich mich, was da noch alles in der Schublade liegt bei den Herstellern.
Aber BMW, da kann ich bei BMW sprechen, weil ich war bei BMW später auch zuständig für die Innovationsstruktur. Das war auch so ein Job von Wolfgang Reitzle. BMW hat in der Richtung zum Beispiel mit der Technik GmbH, aber auch mit anderen Maßnahmen, früh dieses sich mit befassen, evaluieren mit neuen Techniken. Ja, ganz bekannt geworden ja, ist ja das Thema Wasserstoff im Verbrennungsmotor. Ja. All diese Geschichten einfach schon mal früh hinzuschauen, um überhaupt sich eine Meinung bilden zu können. Ganz früh E1 mit der heißen Batterie im Prinzip, E-Auto gebaut, da haben die anderen das also komplett als uninteressant gestempelt.
Mhm.
Das war immer ein Thema und da ist BMW, glaube ich, schon immer auch innovativ gewesen und hat auch wohlwissend bestimmte Dinge in der Schublade gelassen. Auch aus gutem Grunde, weil man dann das Wissen hatte damals. Ja. Damals zum Beispiel im Wasserstoff war es so, heute diskutieren wir es neu. Da war übers Wochenende dann der Tank leer. Ja, wie ein Wasserstoff ist das kleinste Element ist, ne? im Periodensystem. Das geht halt überall durch. Ja. Und damals hat man noch nicht die Technologie gehabt, diese Blasen, die du brauchst, um den Wasserstoff im Tank zu halten. Aha. Ganz zu schweigen, die Verbrennung ist ja dann heiß. Also die Ventile haben unter Umständen ein Thema. Man bräuchte sehr spezielle Materialien, um diese Verbrennung motorisch zu beherrschen. Und das heißt, damals war aus meiner Sicht die Zeit nicht reif. Und so hat das BMW damals auch für sich entschieden, dass die Zeit nicht reif ist dafür.
Zu früh ist auch unpünktlich. Wenn Sie jetzt hören, was der BMW-CEO Zipse sagt, dass der eigentlich noch am Verbrenner festhalten will, ein bisschen länger als andere Hersteller, die ja schon sehr vollmundig den Ausstieg verkünden, denken Sie, dass das jetzt eher rückschrittlich ist oder dass er auch weit vorausschaut, wie BMW das früher gemacht hat? Weil man eben nicht von heute auf morgen umstellen kann auf Elektromobilität.
Also ich glaube, das ist auch... Man muss genau hingucken, was passiert denn da überhaupt medial da draußen. Und dann ist so, während VW im Prinzip das Elektroauto medial in den Vordergrund gestellt hat, aus gutem Grunde natürlich, weil man wollte, dass ein paar auch nicht nur einen Golf kaufen, sondern einen ID3 oder was. Dann aber die Medien teilweise draufgesprungen sind, so nach dem Motto, die verteufeln den ganzen Rest. Ist aber nicht so. Und das meistverkaufte Auto letztes Jahr war auch ein Golf wieder. An der Stelle. Das heißt, ich glaube, da ist das schiere Faktum, wie schnell kann man es transferieren. Und ich glaube, schwierig waren nur die Unternehmen, die gesagt haben, sie ignorieren das Thema Elektromobilität. Ich glaube, man muss sich bemühen, in das Thema reinzukommen mit maximalem Bums, sage ich mal, um überhaupt irgendwie einen gewissen Einstieg hinzubekommen, dass man die CO2-Geschichte irgendwie abfeiern kann. Das hat nichts damit zu tun, dass man das andere verteufelt und das andere im Prinzip totredet. Mhm. Die Realitäten sind einfach so über die schiere Stückzahl, dass eben die Verbrennungsmotoren schon noch eine Zeit geben wird. Mhm. Das denke ich schon. Aber da kann man natürlich auch, da könnte man jetzt alleine ein paar Stunden diskutieren und hätte ich auch viel dazu zu sagen. Da kann man eigentlich dann auch die Frage stellen, warum hat Deutschland nicht sehr viel früher ist auf den Hybriden gegangen, wo die Japaner uns weit vorausgelaufen sind und das eigentlich vorgemacht haben. Genau. Hätte man machen können und hat es aber nicht. Übrigens bis heute nicht. Also wir haben solche Autos nicht, diesen Japan-Hybrid, der eigentlich einen ganz anderen Ansatz hatte. Der hatte den Ansatz im Grunde genommen, wir bauen jetzt eine E-Stufe ein, aber dann muss der Verbrenner federn lassen. Mhm. Und bei uns war so, der Verbrenner bleibt, wie er ist, und dann bauen wir noch E dazu. Und dann wundern wir uns, dass das Auto 1700 Kilo wiegt.
Ja. Also das war so der europäische Ansatz. Das ist immer dieser Maximalleistungsgedanke. Ne? Ja, cool, genau. Jetzt haben wir eine Systemleistung von 450 PS.
Genau.
Weil vielleicht wirklich 200 PS reichen. Ne?
Genau, ganz genau. Ja.
Was wäre Ihr Optimum eigentlich so für den Allgemeinverkehr? Auch ein Hybrid mit einer kleinen Batterie, die das nur unterstützt?
Das glaube ich sicherlich, wäre sicherlich eine gute Geschichte. Nur da müsste man dann auch konsequent damit anfangen. Das müsste ja quasi so ein Einfachhybrid werden. Und den haben wir jetzt hier in Europa eher, vielleicht mit kleiner Ausnahme, nur Renault hat in der Richtung probiert was, nicht nach vorne gestellt. Und dann wird es einfach teuer und wird schwer und konterkarikiert sich wieder selber durch das große Gewicht. Ja, wenn sie dann immer noch einen relativ großen Verbrennungsmotor haben und dann die E-Stufe dazu und dann die Batterie dazu. Dann
ist und eine SUV-Karosserie.
Ja, genau. Genau. Wobei, da hätte es ja Platz drin. Spaß. Also ich glaube, das Thema ist nicht ganz von der Hand zu weisen und ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht sogar machen muss, einfach weil es mit Elektromobilität vielleicht nicht schnell genug geht. Und dann ist die, zurückkommend auf Ihre Frage, für welchen Einsatz? Mhm. Im urbanen Bereich geht nichts über die E-Mobilität. Es geht einfach um die lokale Emissionsfreiheit. Mhm. Es ist für mich immer noch ein Anachronismus, dass da, wenn du die Bilder siehst, da schiebt eine Frau einen Kinderwagen und daneben steht ein Verbrennungsauto mit einem offenen Verbrennungsprozess. Es ist ein offener Verbrennungsprozess, auch wenn ich da 5 Katalysatoren und Trip-Katalysatoren einbaue, da ist da drinnen, wird irgend explodiert ein Gas-Luft-Gemisch und es kommt hinten in irgendeiner Form da wieder raus und daneben fahrt eine Frau mit dem Kinderwagen vorbei. Das ist für mich ein Anachronismus. Das kann man eigentlich schon lange nicht mehr bringen. Schon eigentlich seit der Jahrtausendwende hätte man das wissen können. Und ist viel zu zauderlich und viel zu zögern und viel zu, weiß ich nicht. Ja. Auch die Diskussion zum Beispiel, die Verkehre zu trennen. Wo ist Fußgängerverkehr, wo ist Autoverkehr? Wenn ich dann schon verbrennungsmotorisch fahre, dann möchte ich eigentlich, sollten nicht Menschen direkt daneben stehen. Ja, schon auch wegen Lärm und allem. Hm. Ja, und jetzt zum Glück kommt die Elektromobilität auch. Das killt nicht den Elektromotor, für den Verbrennungsmotor von heute auf morgen. Aber da, wo es dem Menschen nahe kommt, soll das bitte lokal emissionsfrei sein, idealerweise. Ja, und da ist so ein Plug-in-Hybrid ist eigentlich toll. Wobei, sie müssen eigentlich sicherstellen, dass die dann nicht mit dem Verbrennungsmotor durch die Stadt fahren. Ja. Ja, das ist eigentlich die andere. Das ist mehr eine legislative Geschichte. Ja. Aber das ist eigentlich eine Antwort. Das wäre eine Antwort auf die Frage. Ja. Da, wo Menschen sind, bitte keine Verbrennungsprozesse. Und wenn ich über Land fahren muss, weil ich keinen anderen Energieträger habe, ja, dann halt Verbrenner, Verbrennungsmotor. Und für den rein urbanen Verkehr rein elektrisch. Und das sehe ich schon. Also diese Kleinwagen, Kleinstmobilität, Last-Mile-Mobilität, natürlich elektrisch, was sonst? Da haben wir ja eigentlich dann keine Alternative auch. Auch ein wichtiger Wegbegleiter war Professor Brees, der lange Zeit Wissenschaft und Forschung bei BMW geleitet hat, war auch so ein Stück weit mein Mentor. Der hat gesagt, nichts wächst so schnell wie die Ansprüche. Mhm. Des Kunden. Und das stimmt schon auch so. Ja. Das sagt, der Nachfolger, der soll schon größer werden. Mein Bus soll es mal besser gehen, sozusagen. Das und das führt schon einerseits dazu, dass so in diesen Verkaufsstrategien, in den Marketingstrategien, die Autos natürlich wachsen. Mhm. Wenn man den Menschen die Chancen geben will, dass sie hochsteigen. Mhm. Sozusagen. Und deswegen natürlich auch A1 bis 7 und 2,20 bis oder 1,15 bis 8 irgendwas, die durchdeklinierten Fahrzeugwachstumsmöglichkeiten, wo man auch selber sein eigenes Fortkommen ein Stück weit finden kann und die Leiter hochsteigen kann beim gleichen Hersteller.
Klar.
Das ist so der Marktmechanismus, der ein Stück drinsteckt. Mhm. Aber dann kommt der Anspruch umso mehr, dass wir natürlich effizienter werden müssen. Ja, und das Thema der Elefant ist mitten im Raum wieder. Mhm. Obwohl lange Zeit, es gab ja auch kurz den Irrtum, dass das Elektroauto gar nicht leicht sein müsste, weil es ja eigentlich rekuperieren kann. Also Bremsenergieaufnahme ist auch ein Aberglaube, sondersgleichen. Leichte, effiziente Autos, oberstes Ziel eigentlich, nach wie vor.
Ja, das denke ich auch. Also ich frage mich halt immer, ob das wirklich so sein muss, dass das immer weiter wächst oder ob das nicht inzwischen fast eigentlich auch schick sein könnte, leichter und kleiner und angemessener zu fahren, zu leben, was weiß ich was. Und da finde ich beim Auto, also ich weiß nicht, ob ich um jetzt bei BMW zu bleiben, einen X7 bräuchte. Ich glaube, X7 heißt der, ne? Dieser riesen SUV, was ja unfassbar ist, die auf Sylt alle 2 Meter entgegenkommen, aber sonst vielleicht nicht die größte Rolle spielen. Aber das sind Autos, ich finde sowas in der Innenstadt, das ist schon völlig verrückt eigentlich. Ne? Ein Auto, was 2,6 Tonnen wiegt.
Ja, klar. Oder? Ja, ist schon so. Und ich meine, es wird ja dann oft darauf verwiesen, dass man mehr oder weniger für die asiatischen Märkte sowas macht. Ich weiß es nicht. Also ich bin da auch relativ skeptisch. Also ich frage mich dann durchaus auch, warum hat BMW jetzt gerade die größte Niere aller Zeiten?
Ja, auch sowas Verrücktes.
Ist es nicht so, dass man eigentlich im Prinzip freiwillig auf die Seite geht für den Tesla, der gar keine Niere mehr hat, der gar keinen Grill mehr hat? Und so sah früher mal ein BMW aus. Mhm. Eigentlich vorne relativ niedrig. Aber ja, ist die Frage natürlich, wie different sind in Zukunft die Märkte? Mhm. Ja, also klar, in China Status über alles. Typischerweise die Frau fährt einen Supersportwagen, meistens ein Ferrari, und er fährt ein Maserati, Viertürer oder egal, einen dieser großen Autos. Ja, Status über alles. Mhm. Ist aber nicht genau, glaube ich, unser zentraleuropäisches Problem. Im Gegenteil, also hier würde man eher sagen, Status nicht, bitte nicht so viel, Sozialverträglichkeit wichtig.
Mhm, genau.
Und da wird Oliver Zipse natürlich gucken müssen, wie er den Stretch hinkriegt in Zukunft. Ja. Man sagt, also wenn einer hier Angst kriegt vor dem Auto und der in China in die Hände klatscht und sich freut über so viel Präsenz, dann musst du möglicherweise dann länderspezifisch, regionsspezifisch entwickeln irgendwann. Weil ich meine, erklären kann man es ja nicht. Es ist auch so, übrigens, die Autos in der Vergangenheit, speziell die BMWs, die waren selbsterklärend schon fast. Das konnte man dem Kunden leicht sagen, warum wir das machen. Jetzt tue ich dir ein bisschen schwer, beim iX4 zu sagen, warum hat der so eine riesen Niere da vorne. Also das erschließt sich ja nicht direkt von selber. Mhm. Weil also der Motor bräuchte es nicht, die Batterie auch nicht, also jedenfalls nicht in dem Maße. Und dann ist man beim Ding, ich glaube, Audi hat das Plakettengrill. ja, wenn das dann schick wird und die Kunden das so wollen, dann kann man das ja machen. Aber ob man es braucht, ich weiß es nicht. Ja. Bei BMW, nehmen wir das Beispiel BMW, da hat man eben diese Thematik gesehen, Front-Mittelmotor, das war ja das große Credo, auch beim E30 und später beim Rennsport, dass der Motor mehr oder weniger idealerweise komplett hinter der Vorderachse sitzt. Und das hat ja dann diese Hochleistungslimousine überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Weil es nützt ja nichts, diesen 323i zu bauen, dann mit irgendwie 170 PS, wenn der 30% des Gewichtes auf der Hinterachse hat. Dann haben sie außer Reifenverbrennen eigentlich nichts gekonnt. Und deswegen natürlich hat man dann relativ schnell umgeschalten und hat halt ein total cleveres Design gemacht. Also da gilt dann echt Form follows Function. Man hat gesagt, es gibt dann eine relativ lange Haube.
Ja.
Und zwar nicht als Statussymbol, sondern das Faktum, dass der Motor also, oder die Räder ganz nach außen
rücken. Also vorne ein kurzer Überhang.
Genau, ganz genau.
Ja.
Spannend. Jetzt kommen total spannende Zeiten für Entwickler natürlich durch die E-Motoren.
Mhm.
Sie können ganz andere Packages machen.
Ja, also, klar, die Batterie, das Schwerste vom Auto ganz
ja,
nach unten.
Ja,
das
genau,
hat schon,
genau.
Schon die Vorteile für die Fahrdynamik.
Ja.
Bleibt halt das Gewicht.
Genau, wobei das geht ja auch runter. Also was die Batterieentwicklung in den letzten 8 Jahren, also es hat meine Erwartungen übertroffen, muss ich sagen.
Mhm.
Sowohl was das Preisrückgang angeht, als auch was die Leistungsfähigkeit angeht, ist schon gewaltig, was da passiert im Moment. Also da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, der Qualität der Batterie.
Mhm. Wir müssen doch nochmal über Autos reden, die qualmen und stinken und die auch effizient gebaut sind, aber noch mit kleiner Niere. Vorhin steht ein tolles Modellauto vom V12 LMR, das Le Mans-Projekt. Eben ist es schon mal kurz gefallen. Da waren Sie der Verantwortliche.
Ja.
Erzählen
das war die Organisation war vielleicht auch besonders. Also heute würde man sagen, neudeutsch, ich war quasi COO, Chief Operations Officer. Also ich war für alles zuständig in den Operations. Die Entwicklung des Motors, die Entwicklung des Fahrzeugs und den Fahrzeugeinsatz.
Okay.
Und im Prinzip die Connections mit der Sporthoheit. Ja, das war so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, muss man sagen. Was die Menschen angeht, ja, tolle Menschen dort gehabt, übrigens auch vorher, auch beim Tourenwagen und dort eigentlich nochmal kumuliert, wenn man das sieht. Also wir hatten natürlich das Werksteam im Tourenwagen, aber wir hatten auch das Team Schnitzer und mit denen natürlich einige Schlachten geschlagen. Natürlich auch die andere tolle Teams, CBM, wie auch immer, Bigazzi, da gab es ja viele tolle Tourenwagenteams, aber eben auch Schnitzer. Und Schnitzer hatten wir ja dann in Le Mans wieder drin auch.
Genau.
Also das war wieder so eine, wie soll ich sagen, auch Wolfgang Reitzle-Geschichte. Ich war ja dann draußen aus dem Motorsport, das hatte ich ja vorher geschildert, und habe in der Technik GmbH quasi diese Kurvorentwicklung gemacht, Richtung Carbon etc. Habe aber dann auch die Innovationsstruktur mit aufgebaut. Es gab dann ein Innovationszentrum, wo es dann um die neuen Fahrzeugplattformen ging. Ja.
Mhm.
Weil BMW hatte ja Rover gekauft und plötzlich war dann die Anforderung, da einen Rolls-Royce zu machen. Oder ein Mini zu machen, das war schier unmöglich. Weil es gab im ganzen BMW in der Stückliste keine Antriebswelle an der Vorderachse sozusagen. Es gab auch keinen Verbrennungsmotor, der quer da drin sitzt. Und wo es direkt das Getriebe verblockt ist und Differential auch noch drin sitzt und hinten keins, gab es eigentlich nicht.
Ja.
Hört sich jetzt so ein bisschen blasphemisch an, aber es war eine Kulturrevolution,
ja, das stimmt.
In diesem Haus einen Fronttriebler zu machen.
Ja. Wie haben Sie den Kauf gesehen eigentlich? Haben Sie da die Probleme gesehen? Also wie Wolfgang Reitzle war ja ein Gegner davon, ne? Das muss man ja sagen. Also Mini fand er noch gut, aber und Range Rover, aber Rover selber,
sagt er. Nee, das kam alles in einem Schwung. Das kam alles in einem Schwung. Das war ja nicht ein
separater. Ja, meine ich ja. Also er fand bestimmte Teile davon ganz gut noch, aber Rover selber.
Ich meine, so ein bisschen, dass das nicht problemlos ist, haben wir alle gesehen. Das war ja auch das ganze Thema, das Maggie Thatcher-Thema, wo quasi diese in England die Gewerkschaften aufstanden gegen die Industrie und die eiserne Lady da versucht hat, das Ganze zu richten. Und es war ja quasi ein trauriger Überrest der englischen Automobilhistorie, was dann da stand. Dass das nicht leicht wird, ist klar. Andererseits, BMW hatte hohe Sympathien in England. Viele denken heute immer noch, das ist British Motor Works.
Ja,
und ist bis heute. Also BMW ist natürlich ein sehr beliebtes Brand da drüben. Es gab also gute Gründe, das zu machen. Mhm. Aber ganz viele auch, das nicht zu machen. Also das, wenn man die Installations gesehen hat, was da stand an Werken und so, dieses Hemsall und wie das alles war. Also Jurassic Park hat man gesagt, da wo der Defender gebaut wurde. Also Dinge, wo du sagst, boah, das willst du eigentlich nicht wissen. Das willst du nicht so genau wissen, was man da plötzlich übernommen hat. Und BMW war ja top auf der Liste. Die waren ja dabei in der Produktionstechnik, in allem. Ja. Und dann plötzlich konfrontiert mit dieser Geschichte. Also eine schwierige Sache, aber ich würde mir nicht anmaßen, heute zu sagen, ich hätte es ganz anders gemacht oder so. Das,
ja, klar,
das muss man in Kombination sehen. Und, aber die Frage ist gut. Also wo stehen wir denn jetzt, wenn wir jetzt über Le Mans reden wollen? Jetzt ist da 99. Was war denn 99? Da war ein BMW, das eigentlich immer dann diese 15 Jahre, die ich dann schon dort war, immer ging es vorwärts. Mhm. Immer vorwärts, immer Erfolge. Die Mittelklasse war dann plötzlich auch sehr gut belegt mit dem 5er, der 7er hat natürlich eingeschlagen, der 12-Zylinder sowieso. Die Elektronik hat mehr und mehr funktioniert. Man war eigentlich immer nur nach vorne unterwegs. Und dann kam dieser Klotz Rover und hat ganze, es gab ja dann auch Flieger, die quasi Personal hin und her geflogen haben nach Birmingham. Hat natürlich schon das Unternehmen zunächst auch Substanz gekostet, dass da viele Leute dann drüben sind. Naja, und Sie wissen, da gibt es dann viele Rankings, der beliebteste Arbeitgeber und die ganze Litanei und alles hat BMW bespielt gehabt und war gut drin. Und all over sudden steht dann in der Zeitung, ja, vielleicht doch keine so clevere Idee und mit den Engländern da und so. Und nicht mehr so euphorisch, was das BMW-Image angeht und alles. Und in den Kontext rein kam dann natürlich damals auch ein Kalbfell und auch natürlich Reizle, auch ja, Roche dann schon nicht mehr eigentlich, und sagt, ja, wenn wir dann in die Formel 1 gehen, dann brauchen wir noch eine Brücke, dann brauchen wir noch einen Übergang. Das muss noch irgendwie gehen. Also vom Supertourenwagen, 2 Liter, 300 PS auf, was weiß ich, 10, 12, da noch 12 Zylinder, 700 PS, wieder Grand Canyon, ja, kommst drüben nicht an. Und ich glaube, dass der Kalbfell mit ganz maßgeblich war, den ich auch sehr schätze, und das ist ja leider nicht mehr unter uns, er hat im klassischen Motorradsport leider das Leben verloren. Aber immerhin das, was er geliebt hat, sage ich mal, da. Und hat es stark vorangetrieben. Und dann hat man im Prinzip gesagt, ja, man geht in den Sportwagen rein, als Übergangsstrategie. Und ich war dann zu der Zeit noch draußen. Wir hatten gerade das erste Kind bekommen. Wir waren in Union Lido. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Bucht von Venedig. Das ist ein Campingplatz, der eigentlich von der Autounion gegründet wurde. Da wurden die ganzen,
okay,
die hier die NSU Prinzen gebaut haben, sind über die Alpen gefahren mit dem Dachgepäckträger und haben dort gecampt. Ich damals auch, nicht mit dem Prinz, sondern mit dem BMW aus München und dem Wohnwagen hinten dran und der kleinen Tochter. Und dann war das erste Rennen, 1998, Le Mans, das erste Mal mit dem Sportwagen. Und der Sportwagen eigentlich in England entstanden. Und ja, ich hätte es jetzt nicht wahrgenommen als ein BMW, so aus der Sicht von innen. Das war so ein, ja, hat man schnell was gemacht mit Hilfe auch englischer Partner. Und ich habe das mit Interesse verfolgt und bin dann irgendwie abends da zur Bar geschlappt und habe da geguckt, wir wollten mal sehen, wo stehen wir denn jetzt? Also Juni 1998. Und dann waren die BMWs weg. Da sage ich, okay, komisch. Und dann musste ich warten bis zum nächsten Tag, bis ich da irgendwie eine Berichterstattung kann. Also Radlagerschaden, 2 Stunden 30 oder so, beide Autos weg. Ja, und das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber dann hatte ich relativ schnell einen Anruf von Wolfgang Reitzle damals. Der hat gesagt, ich glaube, die können das nicht, ich glaube, jetzt müsst sie das jetzt machen. Irgendwie so ähnlich war das, es ging auch relativ schnell. Und ich habe gesagt, ja, ich bin noch im Urlaub, ja, komm, jetzt sind wir alle Montag rein, dann müssen wir das kurz besprechen. So, ja, und dann hatte ich das. Dann ist es so, wie wenn du in ICE einsteigst. Also du kommst fußläufig oder mit dem Fahrrad und steigst in ICE ein, weil dann brennt die Hütte.
Ja.
Dann ist die Zeit, weil das waren ja dann schon keine 365 Tage mehr,
ja,
sozusagen, bis das nächste Mal rund geht. Parallel das Innovationszentrum am Bauen. Und ja, also das war dann schon eine Nummer.
Und wie er dann BMW zum ersten und bisher einzigen Gesamtsieg in Le Mans geführt hat, das verrät er uns in der nächsten Woche. Das war Dr. Ulrich W. Schiefer. Jetzt viel Spaß beim Eiersuchen, schönes Osterwochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.